Es ist ein schöner spätsommerlicher Sonntagabend vor dem Erlanger Rathaus. Um die 100 Menschen haben sich hier heute versammelt. Auf der Mitte des Platzes spielt eine Band fröhliche Musik. Wie riesige Scheinwerfer erhellen die letzten Sonnenstrahlen des Tages beide Musiker. Die Menschen singen und tanzen, sie sprechen miteinander, religionsübergreifend. Das jüdische Leben ist willkommen in Erlangen.
Wir sind sichtbar, wir sind angstfrei und wir gehören hierher.
Terry Swartzberg, ein Freund der jüdischen Kultusgemeinde Erlangen. Sie gibt es in der heutigen Form seit 1997. Ihr gehören rund 115 Mitglieder an. Extra für das Fest des jüdischen Lebens ist Terry Swartzberg heute nach Erlangen gekommen. Denn dass die jüdische Gemeinde die Erlanger hierhin eingeladen hat, hat einen Grund. Sie wollen Spenden für ein eigenes Gotteshaus sammeln. Ihre erste eigene Synagoge in Erlangen.
Die Gemeinde war immer in Mietshäusern. Es hat seit Jahrhunderten hier noch nie eine Synagoge gegeben.
Peter Friedmann ist Christ und setzt sich leidenschaftlich für die Sichtbarkeit der jüdischen Gemeinde in Erlangen ein. Aktuell mietet die Gemeinde dort ein Haus an. Die Räumlichkeiten seien aber auf Dauer zu klein und langfristig keine sichere Bleibe. Warum hatte die jüdische Gemeinde noch nie eine eigene Synagoge in Erlangen? Wir tauchen ein in die Geschichte und schreiben das Jahr 1861. Hier beginnt das jüdische Leben in Erlangen. Es ziehen immer mehr Juden vom Land in die Stadt. Sie gründen eine jüdische Gemeinde. Eine eigene Synagoge hat die erste offizielle jüdische Kultusgemeinde aber auch da nicht. Sie beten in Privathäusern, erst in der Friedrichstraße, dann in der Dreikönigsstraße. Dort sind sie mit dem Propagandamagazin Der Fränkische Beobachter, einer völkischen und antisemitischen Zeitung, unter einem Dach.
Erlangen sah sich durchaus als Hochburg der völkischen Bewegung und in diesem Kampfblatt konnte man genauso wie beim Stürmer die Menschen denunzieren.
Martina Zwitalski, Historikerin und Expertin für jüdische Geschichte in Erlangen. Nach dem Ersten Weltkrieg ist die wirtschaftliche Lage in Erlangen schlecht. Viele junge Juden sehen in der mehr und mehr antisemitischen Hugenottenstadt keine Zukunft mehr.
Erlangen war den nationalsozialistischen Umtrieben sehr, sehr aufgeschlossen. Das hing einfach mit der nationalkonservativen Haltung der Stadt als Universitätsstadt zusammen.
1933. Hitler ergreift die Macht. Es leben 117 Juden zu dem Zeitpunkt in Erlangen. Verbote machen sich auch hier breit.
Juden ist der Zutritt verboten.
So steht es zum Beispiel am Erlanger Rötelheimbad. Ein Jahr später leben schon nur noch 67 Juden in Erlangen. Die Polizei erstellt Listen mit dem gesamten Besitz aller jüdischer Bürger. 4 Jahre später, am 9. November 1938, treffen sich sämtliche SA- und SS-Standarten in den Sturmlokalen. Ausgelassen feiern sie den gescheiterten Hitlerputsch von 1923. Martina Zwitalski.
Wenn Goebbels später sagte, es sei ein spontaner Volkszorn, der sich da in 2300 Städten gleichzeitig erhob, um eben die Synagogen zu verbrennen und das jüdische Gut zu plündern, das war eben dem geschuldet, dass die gesamten SA-Verbände zusammensaßen.
Per Telefonketten verbreitet sich der Befehl, schriftliche Anweisungen gibt es nicht. In Erlangen braucht die Polizei nur von Haustür zu gehen. Schließlich wissen sie, wo die Juden wohnen. Und sie scheuchen sie in den Innenhof des Rathauses. Heute der gemütliche Innenhof der Stadtbibliothek im Palais Stutterheim. Unter ihnen ist auch Rosa Löwy. In einer Anzeige beschreibt sie die Nacht später so.
Gemeinsam mit noch anderen Familien brachte man uns zum Hof des Rathauses. Dort standen wir bis zum Mittag. Nun wurde der Bevölkerung bekannt gegeben, dass, wer Juden sehen wollte, diese im Hof des Rathauses unter Abgabe von 10 Pfennig sehen könnte. Während unseres Aufenthalts im Hof wurden wir durch die Angehörigen des Erlanger SA-Sturmes belästigt und beleidigt.
Die arische Bevölkerung plündert währenddessen die Häuser der Juden. Sie zerstören auch ihren Gebetsraum in der Einhornstraße und stehlen wertvollen Besitz. Gegen Mittag werden die Frauen und Kinder in die Wörmühle gebracht. Die Männer kommen in das Amtsgerichtsgefängnis, müssen teilweise nach Nürnberg. Nur wenige, darunter auch Rosa Löwy, gehen später gerichtlich gegen die Ereignisse dieser Nacht vor.
Es war im Grunde klar, dass das Ende der jüdischen Gemeinde war.
1944 vermerkt das Einwohnermeldeamt:
Erlangen ist judenfrei.
Erst in den 1970er Jahren ziehen wieder vermehrt Menschen jüdischen Glaubens nach Erlangen. Einer der ersten unter ihnen ist der Verleger Shlomo Levin.
Er will die Gemeinde neu gründen. Doch dann der große Schock. Er und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke werden am 19. Dezember 1980 ermordet. Von einem Anhänger der rechtsradikalen Organisation Wehrsportgruppe Hoffmann. Der antisemitische Mord zieht deutschlandweit Aufruhr nach sich. Nie wurde er ganz aufgeklärt. Die Erlanger erinnern an das Schicksal der beiden. Sie geben zum Beispiel der Freizeitanlage am Bürgermeistersteg den Namen Levin-Pöschke-Anlage. In der Hugenottenstadt lebt aber auch das Erbe vieler weiterer Persönlichkeiten des jüdischen Lebens weiter. Zum Beispiel Emmy Noether, geboren 1882. Sie war Mathematikerin und lehrte jahrelang unentgeltlich am Mathematischen Institut. Nach ihrer Emigration in die USA verstarb sie mit 51 Jahren an den Komplikationen einer OP. Ebenfalls erinnern die Erlanger heute an den Arzt Jakob Herz. Er war der erste jüdische Professor in Bayern und hat an der FAU geforscht. Sein Denkmal steht heute in der Erlanger Universitätsstraße.
Aufgrund seiner Selbstlosigkeit und Nächstenliebe erhielt er hier in Erlangen die Ehrenbürgerschaft,
sagt Petra Kraus in der jüdischen Führung durch Erlangen. Lebensgroße Statuen oder riesige Gedenktafeln. Denkmäler fallen nicht immer durch ihre Größe auf. Auch kleine Hinweise auf die Vergangenheit tragen ihren Teil zu einer erfolgreichen Erinnerungskultur bei. Auch die sogenannten Stolpersteine. Sie sind im Boden eingelassen, und zwar vor den ehemaligen Häusern der Opfer des Nationalsozialismus. Die kleinen goldenen Steine haben ein Ziel. Wir sollen über unsere eigene Geschichte stolpern und an die Gräueltaten der Nationalsozialisten erinnert werden. Auch in Erlangen gibt es rund 50 dieser Stolpersteine. Martina Switalski.
Ich finde es ein wichtiges Gedenken, weil es ist sozusagen mit einer kleinen Geste machbar. Also dass es inzwischen in die Popkultur eingetreten ist, dass man einfach darüber redet, was symbolisiert so ein Stein.
Okay. In meiner Straße Stolpersteine, Vögel singen und ich weine. Hier könnt jeder Name stehen, irgendeiner, doch hier steht deiner.
Gedenkstätten und Mahnmäler allein reichen aber nicht aus, um der Judenfeindlichkeit entscheidend entgegenzutreten. Der interreligiöse Dialog muss aktiv gesucht werden.
Wir haben uns beschlossen, wir werden die Stadt umarmen, wir werden auf die Stadt gehen und sagen, wir brauchen eine neue Synagoge, ihr müsst uns helfen, wir müssen Solidarität erzeugen. Und die Stadt hat uns zurück umarmt.
Terry Swartzberg trägt seit 9 Jahren öffentlich seine Kippa, mit Stolz, wie er sagt. Auch heute beim Fest des jüdischen Lebens auf dem Erlanger Rathausplatz. Die Band spielt weiterhin fröhliche Musik und die Menschen unterhalten sich. Friedlich. Und das ist der Wunsch vieler Juden. Sie wollen angstbefreit in der Öffentlichkeit auftreten. So auch Esther Limburg-Kraus. Sie ist Vorstandsvorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde in Erlangen.
Mein Ziel ist auch, mit einer Kippa durch die Stadt gehen zu können, dass man herausgeht, dass man extrovertiert arbeitet. Aber es sollte für die Zukunft normal sein, in die Gesellschaft hineinzugehen, und zwar so, wie wir sind.
Und wie so ein interreligiöser Diskurs aussehen könnte, weiß Terry Swartzberg. Zum Beispiel in einem gemeinsamen Kochkurs mit Studierenden und anderen jungen Menschen. Er hat da schon eine konkrete Idee. Denn jüdisches Essen mag schließlich jeder.
Mein absoluter Lieblings-Streetfood in Israel ist Sabik. Und Sabik ist so eine Art von Falafel auf Speed. Es ist Falafel mit gebratenen Auberginen, aber statt 4 oder 5 verschiedene Soßen, vielleicht 20 verschiedene Soßen. Und man packt es in ein Pita rein.
Langfristig möchte die jüdische Gemeinde aber nicht nur Kochkurse auf die Beine stellen, sondern regelmäßig verschiedenste Kulturveranstaltungen. Da sammelt die Gemeinde dann weiter Geld für ein eigenes Gemeindehaus mit Synagoge. Insgesamt 4,4 Millionen Euro. Öffentliche Mittel finanzieren davon schon 2/3. Der Rest geht über Spenden. Ende Juni hat die Gemeinde bereits 20.000 Euro für ihre erste eigene Synagoge gesammelt. Die Synagoge, von der sich die Gemeindemitglieder erhoffen, dass sie ein Ort des Austausches wird. Ein Ort, der wie der Schlossgarten oder der Neue Markt zum Erlanger Stadtbild gehört. Und ein Ort, der der jüdischen Gemeinde in Erlangen über Generationen hinweg ein sicherer Hafen ist. Sebastian Schroth und Nina Bundels, Kulturredaktion.